Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.
Schweizer Radio DRS 1 am Mikrofon Michael Brunner.
Doppelpunkt.
Killerpille. Ein Studie in Tansania hat kürzlich aufgedeckt, dass fast 40% der getesteten Malaria-Tabletten zu wenig Wirkstoff drin haben. Für Betroffene, Patienten, häufig die Ärmsten der Armen, kann das tödliche Folgen haben. Ein anderes Beispiel: Weltweit sind bis jetzt hunderte von Menschen an den Folgen von einem Hustensirup gestorben, der ein Antifrostmittel drin hatte. Impfampullen, wo nur Wasser drin ist, Verhütungspillen mit Mehl, Anti-AIDS-Medikamente ohne Wirkstoff, gefälscht wird fast alles. Der Doppelpunkt schaut hinter die Kulissen. Wie schaffen die Fälscher? Was macht ihnen die Sache so leicht? Wer sind die Opfer? Und was wird gegen die Verbrecher unternommen? Eine Dokumentarsendung von Peter Jäcki.
Der Unterschied zwischen einem gefälschten Medikament und einer gefälschten Luxusuhr ist, im einen Fall bin ich vielleicht frustriert, wenn ich viel zahlt habe dafür. Wenn ich ein gefälschtes Medikament bekomme und einnehme, dann stirbt ich vielleicht.
The credibility of the entire system.
Jede Fälschung stellt die Glaubwürdigkeit des ganzen Systems in Frage.
Only one case.
The people who are engaged in these activities.
Die Leute, die in diesem Geschäft arbeiten, sind Kriminelle. Sie machen es allein fürs Geld und arbeiten im Verborgenen.
In a clandestine, secretive way.
Der Markt für Produktfälscher ist äußerst attraktiv. Hohe Verkaufspreise für Produkte, für Arzneimittel. Fälscher können außerordentlich hohe Margen erzielen, wenn sie die gesamten Kosten für Entwicklung und Test und Qualitätsmanagement und aktive Inhaltsstoffe einsparen, aber trotzdem die Originalpreise verlangen können am Markt.
Wer seine Medikamente über das Internet bei unzuverlässigen Quellen bestellt, der riskiert seine Gesundheit.
Wenn man ein Medikament im Internet bestellt, dann ist das eigentlich wie eine Art russisches Roulette.
Medikamentenherstellung in einem Basler Pharmakonzern. Arbeiterinnen und Arbeiter laufen in grünen Gewändern, Händchen und Atemmasken um. Bevor das sie in Produktionsräume dürfen, müssen sie durch eine Sicherheitsschleuse, damit keine Verunreinigungen reinkommen. Eindrücke aus der Schweizer Pharmawelt, wo Hochsicherheit herrscht. Ganz im Gegensatz zu dieser Welt, wo die Dokumentarsendung eintaucht. In eine Art Unterwelt.
Mai 2007. In der chinesischen Provinz Guangdong sterben 18 Menschen, darunter Kinder. Sie tranken Hustensirup, der einen Bestandteil von Antifrostmitteln enthielt. Die in Beijing erscheinende staatlich kontrollierte Zeitung Shenzhen Evening News schreibt: In China starben 2001 insgesamt etwa 192.000 Menschen an den Folgen von gefälschten Medikamenten. Das Stockholm Network spricht von mehr als 100.000 Menschen, die im Jahre 2003 in China aus demselben Grund starben. In Panama starben von 2006 bis heute über 360 Menschen, ebenfalls an vergiftetem Hustensirup. In Brasilien werden 200 unerwünschte Schwangerschaften entdeckt. Die Verhütungspillen enthielten keinen Wirkstoff, sondern Mehl. Der bisher folgenschwerste Fall in Afrika geschieht 1995 im Niger. Dort starben 2500 Menschen an den Folgen einer Impfung gegen Hirnhautentzündung. Sie war gefälscht, enthielt nur Wasser.
Was versteht man unter gefälschten Medikamenten? Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation Genf, sagt, dass sie Mittel, die zu wenig falsche oder schädliche Wirkstoffe drin haben, die eine falsche Verpackung oder einen gefälschten Beipackzettel enthalten. Es sind Medikamente, wo das Ablaufdatum gefälscht wird oder solche, die unter einem falschen Namen laufen. Nur selten gibt es zuverlässige Zahlen über die Folgen von Medikamentenfälschungen. In den allermeisten Fällen kann nämlich der direkte Zusammenhang zwischen schädlichen Medikament und dem Tod juristisch nicht einwandfrei bewiesen werden. Auch wenn manchmal die Indizien eindeutig sind. Zum Beispiel bei der Malaria-Bekämpfung.
Eine Studie im Süden Tansanias deckte kürzlich auf, dass fast 40% der getesteten Antimalaria-Tabletten zu wenig Wirkstoff enthalten. In Südostasien, unter anderem Kambodscha, Vietnam und Thailand, zeigt eine Untersuchung, dass mehr als ein Drittel der artemisininhaltigen Antimalariamittel gefälscht sind und zu wenig Wirkstoffe enthalten.
Nach Artemisinin gibt es weltweit eine riesige Nachfrage, weil es sehr wirksam bleibt, weil es bis jetzt kaum Resistenzen erzeugt. Was gefälschte Antimalariamittel bedeuten, erklärt der Direktor vom Schweizerischen Tropeninstitut STI, der Marcel Tanner. Das STI spielt weltweit in der Malaria-Bekämpfung eine wichtige Rolle.
Das heisst, dass Malariafälle können zu schweren Malariafällen werden oder schwere Malariafälle eben zu Todesfällen führen.
Nutzlose Antimalaria-Medikamente sind auch eine Gefahr für das gesamte Gesundheitssystem.
Die ganze Problem von der Medikamentenfälschung tut grosse Bekämpfungsprogramme und dazu gehört auch Malaria stark unter Druck setzen.
In Kambodscha, in einem Gebiet mit einem grossen Fälschermarkt, sagt der Marcel Tanner, hat man gesehen.
Dass man eigentlich hier auch das Vertrauen, es ist ja nicht nur darum, es geht nicht nur darum, dass Leute nicht behandelt werden, aber wenn die Leute falsch behandelt werden, geht das Vertrauen von der Bevölkerung in eine Behandlungsstrategie verloren. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das bedeutet, dass die Leute wieder zurückgehen auf vielleicht alte Medikamente, die auch nichts nützen, oder eben zurückgehen zu traditionellen Ansätzen, die wenig wirksam sind oder die lebensbedrohlich können wirken. Und das als Gesamthaft führt dazu, dass gerade wiederum die peripheren Gesundheitsdienste am meisten unter so etwas im Leiden. Das ist, macht sich weniger bemerkbar in der Stadt. Das macht sich bemerkbar wiederum bei den vernachlässigsten, bei den ärmsten Bevölkerungsteilen.
Einmal mehr also trifft es die Ärmsten. Das zeigen auch Beispiele aus Afrika. Dazu der Valerio Reggi, Generalsekretär von der Antifälscher Taskforce von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Taskforce ist die weltweit wichtigste Instanz im Kampf gegen das Medikamentenfälschertum.
In rural areas in sub-Saharan Africa, there is a large proportion of the population that has no regular access.
In den afrikanischen Ländern südlich der Sahara hat ein großer Teil der Menschen keinen Zugang zu Medikamenten. Entweder haben diese Leute kein Geld oder der Weg zu einer Abgabestelle ist unerreichbar. Das nützen kriminelle Kreise aus, indem sie in entlegenen Gebieten gefälschte Medikamente verkaufen. Solange wir es nicht schaffen, auch dort ein Kontrollsystem zu etablieren, solange werden diese Menschen Opfer gefälschter Medikamente sein. Sie haben ja keine andere Wahl. Sie wissen schlicht nicht, was sie kaufen, und sie haben keine Alternative.
On the market stalls.
Wer fälscht? Was sind das für Leute, die so gefährliche Medikamente produzieren? Der Valeria Reggi von der WHO, der die globale Übersicht hat.
Da gibt es schlichtweg alles. Das reicht vom ganz normalen Pharmabetrieb bis hin zur Einzelfigur. Wie etwa im Falle eines Mannes aus Kansas City in den USA, der als Giftapotheker in die Annalen einging.
went around under the name of the toxic pharmacist.
Er präparierte aus einer einzigen Injektion jeweils vier. Es war ein Mittel zur Krebsbekämpfung. Es dauerte Jahre, bis man ihn erwischte. Es ist ein Beispiel von einem, der völlig allein arbeitete.
Just to say that this is the example of somebody working on his own, with no connections to anyone.
Wer also fauscht? Der Thorsten Stäke von der ETH Zürich, der auf dem Gebiet von der Produktefälschung eine Dissertation geschrieben hat, sagt es kurz und bündig.
Den typischen Fälscher gibt es nicht, aber es gibt einige Typen.
Das bestätigt auch der Medikamentensicherheitschef von Pfizer New York, der frühere FBI-Beamte John Theriot. Pfizer ist mit über 50 Milliarden Dollar Jahresumsatz der weltweit grösste Pharmakonzern.
This is a burgeoning crime and there's no profile for your typical counterfeiter.
In diesem blühenden Geschäft gibt es weder den typischen Fälscher noch das typische Land.
Yeah, we had a case in the United States back in 2003.
So hatten wir 2003 einen Fall in den Vereinigten Staaten, bei dem wir 18 Millionen Einheiten gefälschter Medikamente vom Markt zurückrufen mussten.
Those counterfeits were produced
Produziert wurden sie nicht etwa in Indien, China oder in einem anderen asiatischen Land, sondern in Costa Rica. Es war seit Jahren einer der größten Fälscherfälle überhaupt.
Zwar gibt es den typischen Fälscher nicht, doch es gibt ein paar Typen von Fälscher, wie der Thorsten Stäke gesagt hat. Jeder Typ hat sozusagen sein eigenes Geschäftsmodell.
Im Bereich der pharmazeutischen Industrie sind Fälscher sehr häufig Gruppen, die dezentral organisiert sind, die kleine Produktionsstätten haben, überwiegend in Osteuropa und ganz besonders im asiatischen Raum, die eben in kleinen Stückzahlen produzieren, dann die Ware aufwendig in den Zielmarkt bringen und dafür auch Geld in die Hand nehmen, um das eben an den Kontrollen vorbeizuschmuggeln. Und die sehr häufig und glücklicherweise keinerlei Interesse am Wohl des Kunden haben.
Weil für Fälscher zählt nur ein einziges Wohl, das eigene, der John Theriot.
The people who do this are not paying taxes, they're not creating jobs.
Diese Leute bezahlen keine Steuern, sie schaffen keine Arbeitsplätze, sie bewegen sich außerhalb von allen Sicherheitssystemen, die für einwandfreie Medikamente sorgen.
It's safe and effective. It's a
Wir haben es hier mit Schwerkriminellen zu tun.
A totally bogus criminal enterprise.
Der Markt für Produktfälscher ist nämlich äußerst attraktiv. Hohe Verkaufspreise für Produkte, für Arzneimittel, stehen gegenüber der Schwierigkeit des Konsumenten, die Qualität dieser Erzeugnisse vor dem Gebrauch zu beurteilen. Fälscher können also außerordentlich hohe Margen erzielen, wenn sie die gesamten Kosten für Entwicklung und Test und Qualitätsmanagement und aktive Inhaltsstoffe einsparen, aber trotzdem die Originalpreise verlangen können am Markt. Daher kein Wunder, dass zahlreiche kriminelle Akteure eben diese Marktlücke bedienen.
Der Thorsten Stäke von der ETH Zürich. Über die Hauptmotive für Fälschungen geben verschiedene Studien Auskunft. Eine Zusammenfassung.
Die hohen Medikamentenpreise bringen hohe Margen und einen schnellen Gewinn. Je teurer ein Medikament, umso interessanter für Fälscher. Die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, ist im Allgemeinen sehr klein. Und wenn, gibt es häufig nur geringe Strafen. Je mehr Grossisten und Wiederverkäufer involviert sind, umso größer das Risiko. Jedermann zugängliche Computertechnologien erlauben es, in jedem Hinterzimmer fast perfekt gedruckte Medikamentenverpackungen herzustellen. Bei Parallelimporten werden die Medikamente häufig umgepackt, das heißt, die Originalverpackung wird ersetzt. In der Schweiz muss ein von Swissmedic genehmigter Text als Beipackzettel beigelegt werden. In die alten Originalverpackungen können gefälschte Produkte gelangen. Medikamente haben ein kleines Volumen und sind deshalb leicht zu transportieren. Stichwort Postweg. Und schließlich Internetanbieter.
Wie flexibel häufig Produzenten von gefälschten Medikamenten reagieren, wie schnell sie Notlagen ausnutzen, zeigt das Beispiel, das der Thorsten Stäke erzählt.
Da gibt es einen konkreten Fall beim Vertrieb von Tamiflu, des antiviralen Medikamentes, für das eine extrem hohe Nachfrage bestand, als die Vogelgrippe
zu großen Sorgen in Teilen der Bevölkerung geführt hat. Da war es interessant zu sehen, wie schnell Produktfälscher auf diese Nachfrage reagiert haben und über das Internet Medikamente auf dem Postversand direkt an den Kunden abgegeben haben. Was natürlich extrem schwierig ist für den Zoll und auch für die Pharmaunternehmen, darauf adäquat zu reagieren. Denn es ist schlichtweg unmöglich, Kleinstsendungen dieser Art vollständig zu überprüfen.
Aber auch wenn der Zoll Sendungen beschlagnahmt, für die kriminellen Absender hält sich der Schaden in Grenzen.
Die Margen, die dadurch entstehen, sind so erheblich, eben weil man sich das Geld für Forschung und Entwicklung und aktive Inhaltsstoffe und so weiter spart, sind so erheblich, dass auch Beschlagnahmungen von kleinen Produktionseinheiten oder Beschlagnahmungen der Ware am Zoll kein großes finanzielles Risiko für die Akteure darstellt.
Wer seine Medikamente übers Internet bei unzuverlässigen Quellen bestellt, der riskiert seine Gesundheit.
Wenn man ein Medikament im Internet bestellt, dann ist das eigentlich wie eine Art russische Roulette.
Katrin Weiss, Geschäftsführerin von Swissmedic, und Thomas Gueni, Generalsekretär von Interpharma und im Vorstand des Europäischen Pharmaverbandes. Swissmedic zu Bern ist die oberste Schweizer Aufsichtsbehörde in Sachen Medikamentensicherheit. Die Interpharma zu Basel ist der Interessenverband der forschenden Pharmaindustrie in der Schweiz. Bei uns und in den meisten europäischen Ländern kommt man im Moment in den legalen Kanälen kaum ein gefälschtes Medikament über. Was man bei uns, beim Arzt, in Spitälern, in kontrollierten Internetapotheken und in normalen Apotheken bekommt, ist in der Regel gute Ware. Darum, weil es strenge Kontrollen gibt von der Aufsichtsbehörde vom Bund, der Swissmedic, vom Zoll, von der kantonalen Behörde und der kantonalen Labor.
In der Schweiz sind wir im Moment in der glücklichen Lage, dass in den legalen grossen Verkaufskanälen keine Fälschungen haben können registriert werden. Von dem her ist die akute Gefahr für die Schweiz so nicht gegeben.
Gefährlich wird es aber im Internet. Im unkontrollierten Bereich vom weltweiten Netz ist es in den industrialisierten Ländern der gefährlichste Ort zum Medikament einkaufen. Der Thomas Gueni.
Wir in der Interpharma haben vor einigen Jahren einmal einen Testkäufe machen, um zu schauen, wie es ist. Und von 20 Bestellungen, die man gemacht hat, hatten wir bis 17 Mängel gehabt.
Der Internethandel ist für Fälscher in aller Welt ein Geschenk vom Himmel. Der Medikamentendirektversand umkurvt nämlich sämtliche Verteil- und Kontrollsysteme. Jede Tatsache kann tödlich sein. Es gibt einen Haufen Gründe, dass man im Internet einkauft. Beispiel USA. Dort sind die Leute eher auf günstige Medikamente angewiesen als bei uns, weil man sie in den Vereinigten Staaten mehr als hier aus dem eigenen Sack muss zahlen. Bei uns werden vor allem Lifestyle-Medikamente via Internet gekauft, wie Potenz-, Abmagerungs- und Haarausfallmittel, Dopingmittel, aber auch Psychopharmaka. Das sind auch die Mittel, die in den Industrieländern am meisten gefälscht werden. In den Entwicklungsländern sind es vor allem AIDS-Medikamente, Antibiotika, Antimalaria, Schmerz- und Krebsmittel. Ein weiteres Problem ist, dass in Entwicklungsländern Medikamente zum Teil als Einzeltabletten verkauft werden. So ist die Identität noch viel schwieriger nachzuweisen. Bei uns kann man im Internet mit einem Mausklick Hemmungen gegenüber dem Apotheker ausschalten. Dann etwa, wenn es ums Dicksein oder um Potenzprobleme geht. Wie häufig das jedes Jahr passiert, dazu gibt es nur Schätzungen. Katrin Weiss, Geschäftsleiterin von Swissmedic.
Von diesen Kontrollen, die wir machen, gehen wir aus, dass 40'000 oder mehr Arzneimittelsendungen von Privatpersonen importiert werden.
Kunden oder, je nachdem, Opfer von einer ungeheuren Spam-Mail-Lawine, die jeden Tag global losgelassen wird, von unerwünschten E-Mails. Informationen von der weltweit führenden Anti-Spam-Firma ComeTouch Spam Lab. Sie hat während einem halben Jahr den medikamentösen Spam-Verkehr im Internet analysiert.
Im Zeitraum Mai bis Juli 2007, das heißt in 3 Monaten, wurden weltweit täglich etwa 140 Milliarden Spam-Mails gezählt. Davon boten rund 45% oder 63 Milliarden Medikamente an oder enthielten Links zu Online-Apotheken. Abmagerungs- und Potenzpillen stehen mit je etwa 40% Anteil an oberster Stelle dieser unerwünschten Werbemails. Es ist wichtig zu sagen, dass die meisten Spam-Attacken einen Link zu anderen Seiten haben. Um der Entdeckung zu entgehen, richtete zum Beispiel der professionellste Spammer Internetapotheken ein mit einigen tausend verschiedenen Absenderadressen, sogenannten Domainnamen, mit lauter Links zu gefälschter Ware.
Fast 2/3 der Medikamenten-Spam-Mails sind während diesen 3 Monaten aus China gekommen, der Rest aus Russland, Brasilien und Thailand. Wer im Internet direkt Pillen einkauft und damit die Kontrollen umgeht, der muss unter Umständen mit dem Schlimmsten rechnen. Beispiel Potenzmittel.
Viagra kann zu Erblindungen führen, Viagra kann zum Herzstillstand führen, wenn es Leute nehmen, die Herzinfarkt gefährdet sind. Wenn etwas rezeptpflichtig ist und es wird in der freien Wildbahn konsumiert, gehen sie ein erhebliches Gesundheitsrisiko ein. Weil sie die Nebenwirkungen nicht kennen, weil sie die Wirkungen nicht können einschätzen können, ihre Verhaltensmassnahmen nicht können anpassen können. Nichts.
Der Viagra-Hersteller Pfizer hat in einer Untersuchung gesehen, dass jeder 5. Käufer den Erektionsförderer im Internet einkauft. Die meisten kümmern sich nicht darum, ob es eine legale oder eine illegale Quelle ist. Mehr als die Hälfte kümmert sich auch nicht um das Rezept. Dabei so der oberste Pfizer-Detektiv, der John Theriot.
If you're buying Viagra based on spam email,
wer Viagra aufgrund einer Spam-E-Mail bestellt, genaue Zahlen gibt es nicht, kann fast sicher sein, dass er entweder ein gefälschtes Medikament bekommt oder eine nicht zugelassene Kopie.
An unapproved generic product of some sort.
Drum, und da sind sich die Experten einig, gibt's für Medikamente, Konsumenten und Konsumentinnen nur eine Lösung.
Der Rat ist, dass Sie bei Quellen von Ihrem Vertrauen auf persönlicher Basis bei Ihrem Drogist, Arzt, Ärztin, Apotheker, Apotheke bestellen. Es gibt kontrollierten Versandhandel in der Schweiz. Das ist bewilligt, das ist kontrolliert, das ist okay. Alle anderen Internetbestellungen von Medikamenten, da raten Swissmedic ab.
Katrin Weiss von Swissmedic. Was passiert, wenn der Zoll bei seinen Stichproben ein Medikament entdeckt, das in der Schweiz nicht zugelassen ist? Dann wird die Ware konfisziert und die Person, die sie bestellt hat, auf den illegalen Import aufmerksam gemacht. Und die muss dann auch den ganzen administrativen Aufwand, meistens 300 bis 400 Franken, zahlen. Der Thorsten Stake von der ETH Zürich weist auf die Verantwortung von Konsumentinnen und Konsumenten hin. Wer im Internet Medikamente kauft, fördert nämlich das gefährliche Geschäft. Gemeint ist nicht der Einkauf in den legalen Internetapotheken, sondern in illegalen, in denen, die dubiose Ware anbieten.
Das Problem, das von gefälschten Arzneimitteln, die im Internet vertrieben werden, ausgeht, ist von zahlreichen Konsumenten noch nicht in vollem Umfang verstanden. Denn nur so kann man erklären, dass von äußerst fragwürdigen Quellen Medikamente bezogen werden. Da besteht ohne Frage noch Nachholbedarf, dieses Problembewusstsein zu schärfen. Denn ohne die Nachfrage über das Internet gibt es auch eben in diesen Quellen weniger Angebot.
Thank you.
Medikamentenproduktion in einer grossen Pharmafabrik zu Basel. Wenn ein Medikament in der Originalverpackung aus einer Fabrik kommt, heisst das nicht in jedem Fall, dass es am Ende auch im Original beim Konsument ankommt. Wenn ein Medikament auf den Markt kommt, ist es in der Regel noch etwa 10 Jahre durchs Patent geschützt. Dann darf es bei uns und in anderen Ländern parallel importiert werden. Parallelimport bedeutet, es sind in der Regel zu 100% die gleichen Medikamente, aber in anderen Verpackungen und zu günstigeren Preisen. Aber nicht immer. Umpacken kann nämlich gefährlich sein. Kriminelle füllen häufig Fälschungen in Originalverpackungen ab, die man weggeht. Darum gilt heute der Parallelimport als eine der grossen Sicherheitslücken. Der Thomas Kueni von Interpharma.
Das ist ein Problem, das wir in der EU heute mehr und mehr haben. Wenn man die Packungen ändert, also wenn man beispielsweise über den Parallelhandel, der in der EU zugelassen ist, dort umpacken, dann verschwindet der Strichcode und den sehe ich gar nicht mehr. Dann verschwinden auch viele der Sicherungsmassnahmen. Die Firmen haben zum Teil noch Hologramm oder das sind zum Teil Sicherungsmassnahmen, wenn man von Banknoten hat gegen Fälschungen. Wenn ich dort das umpacke, dann wird das Kontrollsystem unterlaufen. Darum ist ein wichtiger Punkt, wo die europäische Industrie in Brüssel Anfang dieses Jahres vorgeschlagen hat, ist, dass man ein Verbot wird machen auf dem Umpacken.
Eine schlimme Geschichte, wo Originalverpackungen manipuliert worden sind, hat der Direktor vom Schweizerischen Tropeninstitut zu Basel erlebt, der Marcel Tanner.
Ein sehr eindrückliches Beispiel, wo klassische Fälschungen, wo wir selber erlebt haben in Tansania, ist die Situation gewesen, dass aus dem Spital die Meldung gekommen ist, dass Quinin, das ist ein lebensrettendes Medikament, da gibt es keine Resistenzen dazu, würde nicht mehr wirken, das Quinin, das man würde in Infusionen verabreichen. Und das ist eine ganz besondere Meldung, weil man eigentlich mit Quinin keine Resistenzen erwarten würde. Die Untersuchung hat sehr etwas tragisch Kriminelles aufgezeigt, nämlich, dass man sieht, dass das eben nicht Quinin war, sondern das war eigentlich Chloroquin für Injektion, was als Quinin umpackt worden ist. Und wir können zeigen, dass das Ampullen gesehen sind, wo eigentlich Chloroquin-Ampullen gesehen sind, wo eine neue Etikette gekriegt haben, wo Chinin enthalten haben. Also ein ganz klassischer krimineller Akt, wo eben praktisch mörderisch ist, soll man sagen. Man bringt ein Kind um, wo kommt in das Spital, wo es eine Chinin-Infusion hat und dann kriegt sie eine Chloroquin-Infusion in einem Land, wo man weiss, dass Chloroquin nicht mehr wirkt.
Fälscher arbeiten unverfroren. Der Thomas Kueni von Interpharma mit einem weiteren beängstigenden Beispiel.
Also wir haben schon Pharmafirmen gesagt, dass es in China Hersteller gibt, Fälscher, die fragen ihre Abnehmer quasi, wollen jetzt 90% vom Wirkstoff, 50% oder gar keinen. Und je nachdem ist scheinbar der Preis unterschiedlich.
Gefälschte Medikamente werden häufig auf eine längere Reise geschickt, so dass man am Schluss nicht mehr weiss, woher das sie kommen.
Der Versuch, den Importweg von Medikamenten zu verschleiern, oder dieser Versuch ist ganz charakteristisch für diese illegale Supply Chain, wie man sie vielleicht nennen kann. Häufig kommt es vor, dass Produkte auf abenteuerlichen Wegen durch den Transit verschiedener Länder wandern, bis sie ihr Zielland erreichen. Stellen Sie sich vor, Medikamente, die als Beispiel gefälscht, AIDS-Medikamente, die gefälscht wurden in China, wurden über Deutschland nach Afrika geschickt, haben in Deutschland den Transit nicht verlassen, den Transitbereich, weshalb sie weniger intensiv oder weniger wahrscheinlich kontrolliert wurden und wurden dann überwiegend im Zielland auch nicht kontrolliert, weil sie ja einfach ein sicheres Land auf der Transportliste stand. Das sind konkrete Beispiele, dass der Transport eben erheblich Geld kosten darf, weil die Margen so hoch sind, dass sogar solche Ausgaben gerechtfertigt sind.
Der Thorsten Starke. Wichtige Herkunftsländer von gefälschten Arzneimitteln sind Mexiko, China, Indien, USA und Russland. Zu Russland, so eine Schätzung vom Stockholm Network, sind 5-10% der Medikamente, die man kaufen kann, nicht in der Ordnung. In Entwicklungsländern, so vermutet die Weltgesundheitsorganisation, ist bis zu einem Viertel der verkauften Medikamente gefälscht oder qualitativ schlecht.
Die Drahtzieher sitzen zumeist in der Region, in der das Risiko für sie am geringsten ist. Risiko und Gewinn müssen im vernünftigen Verhältnis stehen, was nicht heißt, dass nicht auch in allen Ländern Personen sind, die Aktivitäten koordinieren. Nach unserem Stand der Forschung sind die wichtigen Akteure in den Märkten, in denen auch produziert wird. Das sind konkret Asien und in Teilen auch Osteuropa.
Der Thorsten Starke von der ETH Zürich. Er redet von einem organisierten Verbrechen.
Das steht für mich außer Frage. Es geht dabei im klassischen Sinne um organisierte Kriminalität, denn die Produktion und der Vertrieb ist per Definition organisiert und kriminell ist es ebenfalls. Es trifft die Definition quasi im Kern.
Offen gesagt, sollten bestehende Gesetze etwas strenger angewendet werden, um diesen Leuten das Handwerk zu legen.
Der Fälschungsfahnder John Theriot. Er hat herausgefunden, dass man weltweit viel zu wenig gegen Medikamentenfälscher macht. In vielen Ländern haben Gesetze grosse Lücken. Der Valerio Reggi von der Weltgesundheitsorganisation.
Well, the extremes are... No punishment altogether, because counterfeiting medicines is not a crime.
Nun, die Palette reicht von einem Extrem ins andere, von keiner Strafe bis zur Todesstrafe.
Or there is the death penalty.
In den USA ist zwar Medikamentenfälschung eine kriminelle Tat, jedoch juristisch gesehen weniger schlimm als die Fälschung eines T-Shirts. In China hingegen kann man wegen Medikamentenfälschungen zum Tod verurteilt werden. In Indien kann es lebenslänglich geben.
Or there is life imprisonment, like in India.
Im Juni 2007 ist in China der Chef der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde hingerichtet worden. Unter anderem, weil er gegen Schmiergelder Bewilligungen für gefährliche Medikamente gegeben hat. Für eine effiziente Bekämpfung brauche ich ein Rechtssystem, das funktioniert, sagt Valerio Reggi. Und vor allem die Mittel, das Recht auch durchzusetzen. Dazu gehören fähige Ermittlungsbehörden.
You need to make the judges aware of the meaning.
Man muss aber auch die Richter für die Sache und ihre Bedeutung sensibilisieren. Wir kennen eine ganze Reihe von Fällen, in denen Richter keine Strafen aussetzen, nur weil die gefälschten Medikamente keine giftigen Stoffe enthielten. Das ist heute ein großes Problem in der Bekämpfung, dass mit solchen Betrachtungsweisen Fälscher häufig durch die Maschen des Gesetzes schlüpfen.
Certainty of being punished is not there for the counterfeiters of medicines nowadays.
Federal authorities are focused on terrorism and that sort of thing, and there aren't a whole lot of resources dedicated to.
Viele Regierungen konzentrieren sich heute auf Terrorismus oder allenfalls auf Fälschungen von Computersoftware oder auf Raubkopien von Bild- und Tonträgern.
Of computer hardware and software or movies or those sorts of things. So
der Kampf gegen Medikamentenfälschungen steht nicht an erster Stelle. Wir möchten aber die Behörden darauf hinweisen, dass Medikamentenfälschungen für das Land und die betroffenen Firmen finanzielle Nachteile bringen und dass sie die Gesundheit der Leute gefährden. Wir möchten, dass dieses Verbrechen stärker bekämpft wird.
And we'd like them to make the priority for dealing with these things a little bit higher.
Der John Theriot im Hauptsitz vom Pharma-Multi Pfizer in New York. Allerdings, die Schweiz und ihre Behörden sind hier laut Interpharma vorbildlich, gelten europaweit als führend. Zurück zu Pfizer. Allein im Jahr 2006, sagt John Theriot, haben Ermittlungsbehörden über 8 Millionen gefälschte Medikamenteneinheiten konfisziert. Das betreffe aber nur gerade Pfizer-Produkte. Zum Vergleich, ein Jahr vorher haben die Zollbehörden an europäischen Grenzen um die 800'000 gefälschte Arzneimittel beschlagnahmt. Auch wenn Pharmafirmen und Studien immer wieder Zahlen über finanzielle Gesamtschäden publizieren, es gibt keine, die verheben. Wir wissen es schlicht nicht. Je nach Standpunkt reden Schätzungen von Hunderten von Millionen bis zu Milliarden Schäden. Der Thorsten Stake.
Die am häufigsten diskutierte Zahl stammt von der WHO und geht von ungefähr 10% Produktfälschung am Gesamtmarkt aus. Das ist eine Zahl, die durch keinerlei Studien bekräftigt werden kann. Ich würde sagen, dass das eher politisch motiviert ist.
Darum sei die Zahl gewaltig übertrieben, sagt der Thorsten Stake. Trotzdem taucht die WHO-Zahl in fast allen Studien und Geschichten zum Thema auf. Komisch ist nur, die Weltgesundheitsorganisation selber weiss nichts davon. Der Valerio Ricci.
In no one single country there has ever been the possibility to really estimate the proportion.
In keinem einzigen Land war es je möglich, die Dimensionen wirklich abzuschätzen. Wir benutzten für unsere Arbeit jeweils bewiesene Einzelfälle und damit zusammenhängende Studien. Diese beschränkten sich meist auf ein geografisch sehr kleines Gebiet oder auf eine kleine Behandlungsgruppe.
Fälscher sollen also mehr gejagt werden. Der Valerio Ricci von der Weltgesundheitsorganisation mit einem Beispiel von einem Land, wo das schon macht. Ein Beispiel, das vielleicht erstaunt.
Now the fashion is to attack China as the source of everything wrong on earth.
Es ist heutzutage Mode, China für alles die Schuld in die Schuhe zu schieben, was schief läuft auf dieser Welt. Das ist für uns nicht sehr hilfreich.
This is not helpful for us.
Denn wir müssen mit China zusammenarbeiten, wenn wir das Problem lösen möchten. Nicht alles, was getan wird, ist für die Öffentlichkeit. Als Hinweis kann ich Ihnen jedoch sagen, dass die Hälfte der Leute, die heute weltweit wegen Fälschungen im Gefängnis sind, in China sitzen.
Half of them are in China.
Das bedeutet, China gehört zu den Ländern, die am effektivsten gegen Fälscher vorgehen. Konkret wurden in China im letzten Jahr 121 Fälscher ins Gefängnis gesteckt, von weltweit etwa 300.
Out of 300 almost around the world.
Durchsetzen des bestehenden Rechtes und wo Gesetze fehlen, sie schaffen. Die Marktmechanismen verstehen lernen. Der Weg von der Produktion bis zum Konsumenten möglichst kurz halten. Umpacken von Medikamenten verbieten. Internationaler Informationsaustausch unter Firmen und Behörden. Zusammenarbeit mit Zollbehörden. Klar definierte Reaktionsszenarien für ein schnelles Eingreifen.
Das sind, wenn es um Lösungen geht, ein paar der wichtigsten Forderungen von Experten. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ist global die oberste Instanz, wenn es um Folgen von Medikamentenfälschungen geht. Die UNO-Organisation schätzt, dass die Hälfte der 191 Mitgliederstaaten keine rechtlichen Grundlagen hat, die länger die Art von Kriminalität zu bekämpfen. So liegt es häufig bei betroffenen Unternehmen, erste Schritte zu machen. Pfizer zum Beispiel schafft nicht nur eng mit amerikanischen Justizbehörden zusammen, sondern auch mit der Lebensmittel- und Medikamentenkontrollbehörde Shanghai. Auf der globalen Ebene hat fern die WHO eine Taskforce eingesetzt, eine Anti-Fälscher-Arbeitsgruppe. Ihr Generalsekretär ist der Valerio Ricci.
What we are doing now is collaborating with Interpol.
Wir arbeiten nun mit Interpol zusammen und versuchen, ein besseres Kommunikationssystem zwischen den Staaten aufzubauen.
communication. Better communication.
Ziel ist es, den betroffenen staatlichen Kontrollbehörden bessere Werkzeuge zu geben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, der Zoll in Zürich entdeckt im Transit ein verdächtiges Paket und man sieht, es geht nach Ghana. Doch der Zoll in Zürich kann nichts tun, da das Paket ja nicht in die Schweiz eingeführt wird. Was fangen Sie also mit einer solchen Information an? Sie können ja nicht einfach die Kollegen in Ghana anrufen und sagen, hey, da kommt ein verdächtiges Paket. Was also tun mit einer solchen Information? Wie können Sie die Leute in Ghana in einem solchen Fall alarmieren? Daran arbeiten wir jetzt. Wir müssen einen Kommunikationsmechanismus finden, der dies ermöglicht. Wir versuchen dies derzeit in Südostasien. Es geht darum, die Wege der gefälschten Ware zurückverfolgen zu können.
Being able to trace back the origin of these products.
Der John Terrio, der oberste Fälschungsbekämpfer vom grössten Pharma-Multi der Welt, von Pfizer. Er sagt, was seine Firma macht.
Pfizer has a very, very aggressive program to identify counterfeiters
Wir haben ein sehr aggressives Programm, um Medikamentenfälscher zu ermitteln und sie aus dem Verkehr zu ziehen.
I have some people in Hong Kong, in Beijing, in Shanghai, in
Ich beschäftige Mitarbeiter in Hongkong, Beijing, Shanghai, Bangkok, Seoul und auch in einigen europäischen Ländern. Als Undercover-Agenten durchstreifen diese Leute die Märkte und kaufen verdächtige Ware.
We buy the product and we test it.
Wir testen sie und stellt sich eine Fälschung heraus, versuchen wir die Quelle zu ermitteln und erstatten Anzeige. 2006 untersuchten Beamte in aller Welt allein 238 Fälle. Es gab über 500 Inhaftierungen, nur was Pfizer-Produkte betrifft. Aber es ist mir wichtig zu sagen, das ist nicht nur ein Pfizer-Problem, das ist ein globales Problem. Andere Industrien arbeiten ähnlich wie wir.
Auf
die Frage, was die wichtigste Massnahme gegen Fälschungen sei, sagt der Generalsekretär von der Interpharma, der Thomas Gueni.
Die Sicherstellung von einem geschlossenen Handelssystem, dass man ein Produkt von der Herstellung bis zur Abgabe an Konsumenten nachverfolgen kann, das ist eigentlich Sache so. Geschlossenes System heisst, dass man jederzeit eine Packung identifizieren kann. Also beispielsweise ein Vorschlag, den wir auf europäischer Ebene entwickelt haben als Industrie, ist, dass man ein Kodifizierungssystem macht mit einem zweidimensionalen Identifizierung von der Packung. Also an sich ist wie ein Barcode. Oder? Also wenn man im Laden etwas einkauft, dann hat man einen Strichcode dort. Und mit dem Strichcode, wenn das mit der randomisierten Seriennummer verbunden ist, randomisiert hast du nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Seriennummer ausgerüstet ist. Und der Apotheker hat ein Lesegerät, wo er dann jederzeit sieht, stimmt das überein mit dem, was ich habe vom Hersteller, dann kann man das Risiko von einer Fälschung, wenn das voll durchgezogen ist, kann man enorm reduzieren.
Nächstes Jahr soll das System vermutlich in Portugal in einem Pilotversuch getestet werden, wo ein paar Millionen Euro kostet. Das sogenannte Tracing, die Möglichkeit, um den Weg von einem Medikament zu verfolgen, hat noch einen weiteren Vorteil. So etwa hat die Firma Pfizer vor einiger Zeit bei einem Krebsmedikament gemerkt, dass es nicht so lange lagerfähig ist, wie auf der Verpackung angegeben. Dank dem Strichcode hat man aber genau gewusst, wo das Mittel lagert und hat es zuverlässig zurückgerufen. Neben Strichcode gibt es auch noch andere Technologien. Ein Funkchip, der in die Verpackung eingebaut ist und Radiosignal ausstrahlt. Eine Technologie, die aber vermutlich kaum über die Pilotphase rauskommt. Sie ist viel zu teuer und für Entwicklungsländer erst recht nicht zu zahlen. Ein Sicherheitssystem muss außerdem global tauglich sein, sagt Interpharma. Das System muss noch so gut sein. Solange, dass man via Internet unkontrolliert Medikamente einführen kann, solange hat das Fälscherhandwerk goldigen Boden. Was für Lösungen sind hier in Sicht? die Idee von der Weltgesundheitsorganisation.
We would like to develop a charter of the good internet providers.
Wir möchten eine Art Charta für seriöse Internetanbieter. Dazu brauchen wir die Mitarbeit dieser Provider, dass sie zum Beispiel unlautere Seiten schließen oder es zumindest erschweren, dass Fälschungen online angeboten werden.
It's not an easy thing.
Keine leichte Sache. Die kürzliche Entscheidung des Europäischen Parlaments ist auch nicht sehr hilfreich. Sie sagt, Anbieter seien nicht verantwortlich für den Inhalt einer Internetseite. Das ist nicht gut. Sie sagen, ein Kugelschreiberverkäufer sei auch nicht dafür verantwortlich, was einer damit schreibt. So wird argumentiert. Aber wir führen diesen Kampf weiter.
What you write with your pen is your problem. But we continue this battle.
Man sieht, Versand von Medikamenten kann für den Patienten durchaus etwas Bequemes sein. Es kann übrigens auch kosteneffizient sein. Aber dann muss man eben sicherstellen, dass die entsprechenden Institutionen oder Vertriebe, die das machen, dass die ebenso kontrolliert werden wie ein anderer Grosshändler oder wie eine Apotheke.
Der Thomas Gueni. Wie gut ist die Schweizer Pharmaindustrie gegen Fälscher gewappnet? Roche sagt, sie habe eine Taskforce, gibt aber keine Details bekannt. Novartis, wo ebenfalls eine Taskforce betreibt, will selber überhaupt nichts sagen dazu. Dabei ist das Vertrauen in ein Medikament und dazu braucht es Informationen, etwas vom Wichtigsten in diesem Markt. Der Thorsten Stake von der ETH zur Informationspolitik von Pharmaunternehmen.
Pharmaunternehmen im US-amerikanischen Raum sind aktiver bei der Kommunikation des Problems, bei der Diskussion der Problematik in der Öffentlichkeit. Das ist wohlgetrieben auch durch die Sorge vor Produkthaftungsklagen, die dort präsenter ist als bei uns. Ob sich daraus konkrete Handlungen über die Konsumenteninformation hinaus ableiten, steht auf einem anderen Blatt.
Der Thorsten Stake sagt, dass Pharmaunternehmen in der Schweiz im Moment intensiv an Lösungen arbeiten.
Allerdings, auch wenn ich die Arbeit, wenn mir das zusteht, als sehr solide beurteilen würde, muss ich sagen, dass das Top-Management in vielen US-amerikanischen Unternehmen die Problematik schon einen Tick früher erkannt hat und den Zuständigen dementsprechend, den Zuständigen im Unternehmen größere Kompetenzen und größere Mittel einräumt.
China, Mai 2007. Zuerst versagen die Nieren, dann folgen Störungen des zentralen Nervensystems. Lähmungen tauchen auf. Sie machen das Atmen schwer und ohne Hilfe häufig sogar unmöglich. Am Ende steht meist der Tod der Opfer. Viele unter ihnen sind Kinder. Sie tranken Sirup, der mit einem Zusatz für Antifrostmittel mit Glykol gefälscht wurde.
Der Unterschied zwischen einem gefälschten Medikament und einer gefälschten Luxusuhr ist, im einen Fall bin ich vielleicht frustriert, wenn ich viel gezahlt habe dafür. Wenn ich es in Bangkok auf dem Strassenmarkt gekauft habe, dann ist es zwar illegal, aber ich weiß, dass es eine Fälschung ist. Wenn ich ein gefälschtes Medikament bekomme und einnehme, dann stirb ich vielleicht.
Killerpillen, eine Dokumentarsendung von Peter Jacki über die Fälschung von Medikamenten. Die Katrin Wies, die in der Sendung als Geschäftsführerin von Swissmedic hat Auskunft gegeben, ist übrigens inzwischen nicht mehr beim Unternehmen. Swissmedic steht aber voll und ganz hinter ihren Aussagen.
Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.